Wir haben heute Morgen schon gehört, Weihnachtszeit, eine Zeit, wo man Ruhe suchen sollte oder wie man auch in Bayern sagt, die Startezeit, eine Zeit, in der man sich besinnen soll, eine Vorweihnachtszeit, wo man Ruhe, Freude und auch Frieden einfach anstreben soll. Aber auf dieser Suche nach dieser Ruhe kann man sich schon verirren in unserer heutigen Konsumgesellschaft. Wir strömen dann in alle möglichen Richtungen und man kommt eigentlich nicht wirklich zur Ruhe, sondern man empfindet eigentlich oft nur Stress oder oft nur, dass man abgehetzt ist und man hat eigentlich wirklich Durst und Hunger und empfindet diese Startezeit gar nicht so als diese ruhige Zeit. Dazu habe ich eine Geschichte für euch, um auf die Predigt heute einzustimmen. Passt vielleicht nicht so hundertprozentig zur Weihnachtszeit und doch steckt sehr, sehr viel Wahrheit in der Geschichte drin, die wiederum doch zu dieser Zeit auch passt. Ein moderner Mensch verirrte sich in einer Wüste. Tage und Nächte irrte er umher. Ständig überlegte er, wie lange braucht man, um zu verhungern und zu verdursten? Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn ausgedörrt. Er fieberte. Wenn er erschöpft ein paar Stunden schlief, träumte er von Wasser und von Orangen und von Datteln. Dann erwachte er zum schlimmeren Qual und taumelte weiter. Da sah er in einiger Entfernung eine Oase. Eine Fata Morgana, dachte er. Eine Luftspiegelung, die mich naht, um zur Verzweiflung zu treiben. Denn in Wirklichkeit ist da gar nichts da. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Sie wurde im Gegenteil immer deutlicher. Er sah die Dattelnpalmen, das Gras und die Felsen, zwischen denen eine Quelle entsprang. Es kam natürlich auch eine Hungersfantasie sein, die mir mein halbwahnsinniges Hirn vorgaukelt, dachte er. Solche Fantasien entstehen ja in meinem Zustand. Natürlich, jetzt höre ich sogar das Wasser sprudeln, eine Gehörhalluzination. Wie grausam die Natur ist. Mit diesem Gedanken brach er zusammen. Er starb mit einem lautlosen Fluch auf die Sinnlosigkeit des Lebens. Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. »Kannst du so etwas verstehen?«, sagte der eine zum anderen. »Die Datteln wachsen ihm ja beinahe in den Mund. Er hätte nur die Hand ausstrecken brauchen. Und dicht neben der Quelle liegt er, mitten in der schönsten Oase. Verhungert und verdurstet, wie ist das nur möglich?« Ja, das heutige Thema möchte ich weiterführen aus einer Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 18. Und da geht es um so ein Drama, wie wir gerade gehört haben. Einer, der eigentlich Wasser gesucht hat, der Ruhe und Stille gesucht hat, der Erquickung gesucht hat und doch nicht geglaubt hat, was er sieht. Und doch letztendlich an den Qualen gestorben ist, weil er einen Unglauben besessen hat. Und der Unglaube hat ihn letztendlich verzweifeln lassen. Und er hat die Sinnlosigkeit des Lebens letztendlich darin gesehen, dass er das, die Realitäten für sich nicht in Anspruch genommen hat. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Kapitel 4, die Verse 1 bis 18. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jerusalem die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sie in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesus Christus des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in dessen Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihn aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten: Was sollen wir den Menschen tun, dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen. Und wir können nichts leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Namen eben das Drama des Unglaubens und sie unterteilt in drei Bereiche. Der Unglaube, er verwirft die Botschafter, der Unglaube verwirft die Realitäten, der Unglaube verwirft die Botschaft selbst. Und am Ende verliert derjenige, der ungläubig ist, die Segnungen Christi, die quasi vor ihm liegen. Zur Vorgeschichte wissen wir, dass ein Lahmgeborener, der in der Stadt bekannt war, am Tempel an der schönen Pforte gewesen ist. An dieser schönen Pforte kamen sehr viele Menschen vorbei und die Welt und die Menschen konnten dem Mann nicht helfen. Sie konnten ihm immer nur Almosen geben, damit er halt sein Leben leben kann. An einem Nachmittag kommt dann Petrus und Johannes vorbei. Sie wollen in den Tempel, um zu beten. Und da spricht sie der Lahmgeborene an und erbittet Almosen. Und Petrus sagt: Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Sieh uns an. Und dann schaut der Mann die Apostel an und dann sagt Petrus: Im Namen Jesus Christus des Nazaräers, geh umher. Der Mann steht augenblicklich auf, jubelt und freut sich und springt fröhlich und Gott lobend durch den Tempel hindurch. Das haben natürlich alle Menschen gesehen und waren außer sich und wollten wissen, was hier genau passiert ist. Und das verwunderte Volk richtete sich natürlich zu Petrus und Johannes aus. Und da hat dann der Petrus seine Predigt gehalten. Und aufgrund der Predigt sind dann sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Aber was war die Folge von dem Ereignis, was wir jetzt heute gelesen haben? Es kamen die Priester, es kamen die Tempelwache, es kamen die Sadduzäer, die Obersten des Volkes. Und Wir lesen, sie legten Hand an sie und setzten sie ins Gewahrsam, sie steckten sie ins Gefängnis. Und hier sehen wir schon, seit Pfingsten ist eine neue Gemeinschaft entstanden, ist eine Gemeinde entstanden, eine junge Gemeinde. Und sie hat sich schlagartig ausgebreitet. Es werden sehr, sehr viele Menschen dazugetan. Und jetzt beginnt diese Gemeinde zu wirken in der Welt. Und das Erste, was jetzt hat passiert von der Obrigkeit her, ist, dass diese Gemeinde bedrängt wird. Dass die Gemeinde eine Verfolgung erlebt. Das ist die erste Christenverfolgung, die wir lesen. Und das Muster von dieser Verfolgung finden wir eigentlich in jeder anderen Christenverfolgung wieder. Und auf die wollen wir ein bisschen eingehen heute. Und wir fragen uns natürlich, warum wurden die Aposteln hier verfolgt? Warum werden sie weggesperrt? Und wenn wir die Geschichte lesen, dann wird uns ganz schnell klar, ja, weil die religiösen Autoritäten, die Obersten, dem Evangelium ablehnend gegenübergestanden sind. Und das trotz dieses Phänomens, dass ein Lahmgeborener wieder gehen konnte, trotz des Phänomens, die ein paar Tage zurückliegen, dass durch Pfingsten was Neues entstanden ist, wo Tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind. Trotz der Geburt der Gemeinde. Und doch sehen wir, dass sich hier auch wieder eine Geschichte wiederholt. Der Herr selbst, als er auf die Welt gekommen ist, hat das Gleiche erfahren. Er ist aufgetreten und die Welt hat ihn abgelehnt. Weg, weg, kreuzige ihn! Und so wurde er quasi ans Kreuz genagelt. Historisch gesehen ist die Geschichte, die wir betrachten, auch eine Geschichte, in dem die Menschen, die Probleme, die die Menschen haben, eigentlich nur eine einzige Möglichkeit haben, dass man aus den Problemen der Menschheit Hilfe und Rettung findet. Und das ist das, was wir hier in dieser Geschichte gesehen haben, dass ein lahmgeborener Mensch tatsächlich wieder gesund und heil wird, dass er vollkommen wiederhergestellt wird. Und das durch eine Botschaft, durch das Evangelium, durch einen Namen, den Namen vom Herrn Jesus, der aus Nazareth kommt. Und dieses Evangelium hat Petrus weitergegeben und dieser Lahmgeborene hat es für sich in Anspruch genommen und hat eine Wiederherstellung erlebt. Doch der Mensch steht dieser Ereignis feindschaftlich gegenüber. Und der Herr Jesus sagt selber, wo er auf der Erde gewandelt ist, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Und am Ende, als er dann auch ans Kreuz gebracht wird, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir am Anfang der Geschichte sehen, wenn wir auf Weihnachten sehen, wenn wir uns die Geschichte von Jesu Geburt betrachten, dann sehen wir auch schon, wie die Welt ihn ablehnt. Denn es heißt hier, sie legten ihn in eine Krippe. Warum wurde ein Baby in eine Krippe gelegt? Die Antwort, weil in der Herberge kein Raum für sie war, für die Familie. Es gab keinen Platz für den Retter der Welt. Kein Raum für den Heiland der Welt. Und das ist oft ein Drama. Das ist das, was uns wehtut, das wir nicht verstehen können. Denn wir denken, ja, die Welt muss doch das begreifen. Die muss doch das erkennen, dass da jemand da ist, der die Welt wieder retten kann, der die Welt wieder herstellen kann, der wieder alles gut machen kann. Und wir sagen, die Botschaft vom Evangelium, die müssen doch alle Menschen ansprechen. Und gerade zur Weihnachtszeit sollten doch die Menschen hier reinströmen und über das nachzudenken, was Gottes Wort uns zum Sagen hat. Das ist doch das Fest der Liebe, der Besinnung, der Ruhe, der Einkehr. Und doch sehen wir vom Text her, dass das ein falsches Denken von uns ist. Denn das Natürliche vom Menschen, die Natur, hasst die Botschaft, die Johannes und Petrus hier verkörpern. Das Evangelium wird nicht geliebt, sondern es wird gehasst. Und was suchen dann die Menschen an Weihnachten? Was feiern dann die Menschen in der Welt an Weihnachten? Feiern sie wirklich den Retter der Welt? Oder feiern sie sich selber? Was der Unglaube verwirft. Der erste Punkt, den ich mit euch durchgehen möchte, ist eben, als erstes verwirft der Unglaube den Botschafter. Petrus und Johannes wurden geschnappt von der Obrigkeit und wurden eingesperrt. Später werden sie in ein Kreuzverhör genommen, wo sie dann auch bedroht werden und sie auch verurteilt werden, dass sie nichts mehr über diesen Jesus sagen dürfen. Warum gingen die Obersten so vor? Weil sie zuallererst ein großes Vorurteil gehabt haben. Wer waren schon Petrus und Johannes? Sie waren ganz gewöhnliche Fischer. Ungebildete Menschen. Ja, sie waren vielleicht 3 Jahre mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen, aber wer war schon Jesus von Nazareth? Er war doch nur Zimmerermann, Handwerker. Sie waren ungeschliffene Redner, das hat man gleich hören können, und ihr Auftreten war auch nicht kultiviert genug. Man hat schon an den Händen gesehen, dass sie nicht gebildet gewesen waren. Sie haben gearbeitet mit ihren Händen. Und dennoch lesen wir in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, da erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Petrus hatte etwas an sich, das sie tatsächlich verwundern hat lassen. Sie erkannten, dass sie mit Jesus waren, weil sie Freimütigkeit gehabt haben, wie sie aufgetreten sind. Und in Vers 8 lesen wir auch, dass Petrus, als er sich an die Obersten gewandt hat, erfüllt vom Heiligen Geist zu ihnen gesprochen hat, mit Vollmacht. Und dann ist es natürlich verwunderlich, dass die Obersten, obwohl sie das erkannt haben, nicht darüber nachgedacht haben und das einfach weggeschoben haben. Warum haben sie sich nicht gefragt, woher kommt dieses Phänomen, dass ein Lahmgeborener plötzlich gehen kann? Das hat es noch nie gegeben. Wozu dieses Phänomen? Oder wie können wir die Freimütigkeit dieser Leute jetzt erklären, dass sie so frei vor den Menschen reden können, dass sie mit einer Vollmacht zu ihnen sprechen können? Woher haben sie dieses Verständnis der Heiligen Schrift? Die haben doch nicht studiert, wie die Obersten, die Schriften studiert haben, Tag um Tag. Und woher nehmen sie diese authentische Überzeugungskraft, als hätten sie das gesehen, von dem sie reden? Und unübersehbar war auch die Tatsache, dass im Pfingsten über 3000 Männer zum Glauben gekommen sind und auch nachher wieder 2000, sodass letztendlich 5000 Männer dieses Evangelium für sich in Anspruch genommen haben. Und dann, wenn man das zusammenrechnet mit den Frauen und Kindern, sind es weit über 10.000 gewesen. Also das konnte man nicht übersehen. Und trotzdem haben sie ihren Verstand blockiert und wollten diese Tatsachen nicht annehmen. Ungebildete, unkultivierte Männer reden zu einem Volk. Tausenden von Menschen werden völlig verändert. Sie haben ein neues Verständnis empfangen. Sie haben jetzt Ruhe, weil sie jetzt endlich den Sinn ihres Lebens erkannt haben. Sie haben eine neue Lebensfreude erfahren. Sie haben Gnade bei Gott gefunden, über die sie sich jetzt freuen dürfen. Sie lobten Gott überschwänglich. Der Lahmgeborene, der ist gehüpft und gesprungen im Tempel und hat Gott gelobt für das, was mit ihm geschehen ist. Und wir erfahren auch in der Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinde auch Gunst bei dem Volk gefunden hat. Sie waren überall anerkannt und akzeptiert. Und doch, die Obersten empören sich über die Botschaft der ersten Gemeinde. Sie prüften die Tatsachen nicht, was geschah, und sie warfen den Petrus und Johannes ins Gefängnis und drohte ihnen. Diese Botschaft dürft ihr nicht mehr weiter sagen. Der Unglaube verwirft zu allererstes den Botschafter, der für diesen Evangelium einsteht. Zweiter Punkt. Der Unglaube verwirft auch die Tatsachen, die Realitäten. Die Haltung der Obersten gegenüber der Tatsachen, daran sehen wir das. In Vers 14 lesen wir, und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Es gab Fakten und diesen Fakten konnten sie von Auge zu Auge gegenüberstehen. Es hat auch nichts gebracht, das überhaupt zu leugnen, denn die ganzen Menschen um sie herum haben diese Tatsachen gesehen. Da war nichts mehr zu ändern. Sie haben nicht mal versucht, das irgendwie schön zu reden oder diese Tatsachen irgendwie zu leugnen. Nein, sie konnten diese Wahrheit nicht mehr aus dem Weg gehen. Aber was kann der Unglaube machen? Der Unglaube kann den Tatsachen einfach stehen bleiben und einfach an den Tatsachen vorbeigehen. Der Unglaube kann eine Decke über die Tatsachen drüber legen und einfach so tun, als wäre das nie da gewesen. Er kann die Botschafter wegschaffen, weil sie unangenehme Zeugen sind. Und er kann deren Verbreitung verbieten, dass man versucht, dass das ja nicht mehr die Menschen irgendwie erreicht, damit die Menschen nicht darüber nachdenken. Die Obersten in Jerusalem haben quasi gesagt, es ist sehr schlau von uns, wenn wir versuchen, den Christen aus dem Weg zu gehen. Wenn wir versuchen, diesen Ereignissen, die geschehen sind, nicht Beachtung zu schenken. Sie nicht ins Zentrum zu stellen, sondern mehr um das Herumgehen. Also es zu verdrängen, es nicht zu beachten und darüber auch auf keinen Fall länger nachdenken. Und heute, wie schaut es heute aus? Wir feiern eine besinnliche Zeit, Weihnachten. Und es gibt Menschen, wenn wir an Weihnachten sie direkt ansprechen, dann sagen sie, was? Es gibt immer noch Menschen, die an dieses Jesuskind glauben? Tja, mit unserer heutigen modernen Wissenschaft haben wir das doch schon längst alles widerlegt. Und dann gibt es ja auch noch die bibelkritische Wissenschaft, die das ja alles auch in Frage stellt, ob das denn wirklich wahr ist, was da alles in diesem Buch drin steht. Und man versucht einfach, die Kernwahrheiten zu umgehen, da eine Decke drüber zu legen und es grundsätzlich als nicht ganz seriös abzutun. Wir können versuchen, den christlichen Glauben einfach aus dem Weg zu gehen. Sie zu verbannen, notfalls ins Gefängnis zum Stecken. Die Zeugen müssen wir irgendwie loswerden und die Wahrheiten zudecken. Weihnachten können wir nicht ganz abschaffen, aber wir können eins versuchen. Wir können das Zentrum von Weihnachten einfach ausklammern, ja, und das Drumherum ausbauen. Aber wenn wir anfangen, so zu denken, so zu handeln, wenn wir anfangen, die Zeugen abzuweisen, dann müssen wir eingestehen, dass wir die Aposteln und deren Zeugnis abschieben. Dass wir die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben, für dieses Evangelium verleugnen. Dass wir die Blutzeugen, die jahrhundertelang ihr Leben und ihr Blut vergossen haben, für die Wahrheit des Evangeliums, dass wir die ignorieren. Christen, die die alte, antike Welt auf den Kopf gestellt haben, das Römische Reich völlig verändert haben, all diese geschichtliche Tatsachen verleugnen wir, die schieben wir beiseite. Wir haben eine Zeitrechnung, die geht nach der Geburt Jesu Christi, 2019 nach Christus. Das müssen wir verleugnen. Wir haben ein neues Denken, das uns sehr wichtig ist in unserer westlichen Welt. Aber woher kommt dieses neue Denken, das wir haben? Wir haben Fortschritte nicht nur in der Technik gemacht, sondern wir haben gute Schulen, gute Krankenhäuser. Wir haben missionarische Werke auf der ganzen Welt. Aber wenn wir sagen, dass das Kern des Evangeliums nicht stimmt, dann verleugnen wir auch all das. Herausragende Denker wie Augustinus, der die Kirchengeschichte geprägt hat, oder Martin Luther, der uns ja auch die deutsche Sprache gegeben hat, oder auch andere Leute wie John Nelson Darby, der die Brüderbewegung mit in die Welt gebracht hat. Diese Menschen werden alle auf die Seite geschoben. Unsere ganze Geschichte, unsere Wurzeln werden letztendlich abgehauen. Wer also behauptet, dass am Christentum nichts Wahrhaftiges dran ist, der verwirft alle Generationen von Frauen und Männern, die Kirchengeschichte geschrieben haben und geprägt haben, und schiebt sie als bedeutungslos zur Seite. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Nazireer, das unsere Geschichte derart auf den Kopf gestellt hat, sollte zumindest unseren Respekt und unser Nachdenken verdient haben, dass wir wirklich darüber nachdenken, was ist da geschehen. Wenn ich diesen Weihnachtsstamm betrachte und sage, wow, toll, wie der so gewachsen ist und so, aber ich glaube nur an das, was ich da sehe, an dieser Pflanze, der untere Topf, der gehört nicht dazu, also schneide ich den am Stängel ab und das muss jetzt das Wahrheit sein, das muss jetzt die Realität vom Leben sein. Und ich schaue und nach ein paar Stunden verdorrt er und verdorrt er und in ihm ist kein Leben mehr drin. Was habe ich gemacht? Ich habe das Leben der Wurzel abgetrennt. Die Wurzeln unserer Geschichte, die Wurzeln, auf das es drauf ankommt, die ignoriert der Unglaube einfach. Die darf es nicht geben. Aber gerade die Wurzeln geben Kraft und Halt. Und deswegen, wenn der Unglaube die Realitäten verwirft, verwirft er letztendlich auch die Möglichkeit wahren Lebens. Dritter Punkt, der Unglaube verwirft die Botschaft selbst. Ja, was ist denn die Botschaft der Gemeinde? Was ist denn das Evangelium? Was wird denn eigentlich gelehrt? In Vers 10 lesen wir, und so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christus des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in dessen Namen steht dieser gesund vor euch. Zuallererst wird in der Christenheit eine Person hervorgehoben. Und dann sagst du, das ist aber jetzt, habe ich so noch gar nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, es geht um sowas wie, ja, ist Maria jetzt wirklich eine Jungfrau gewesen oder nicht? Oder woher hat Kain seine Frau her? Aber das wahre Botschaft, das Zentrum des Evangeliums geht immer um eine Person. Ein Baby wird in unsere Welt hineingeboren. Was ist denn das für eine Welt? Das ist eine unglückliche, eine heillose Welt. Eine Welt mit vielen, vielen Problemen und mit vielen, vielen Sünden. Und das Baby wird in einem Stall geboren. Warum? Weil in der Herberge kein Raum für sie war. Hirten kamen. Und auch später kamen die Weisen aus dem Morgenland. Ja, warum sind sie denn gekommen? Wen haben sie denn gesucht? Wer war dieses Kind? Wer war Jesus? Ich lese dazu aus Galater eine Stelle. Galater 4, die Verse 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Und warum? Damit er die loskaufe, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott, der seinen Sohn in die Welt sandte, mit einem Auftrag. Er sollte die Menschen loskaufen. Ja, aber der junge Mann, nachdem er als Baby Kind geworden ist und dann größer geworden ist, ja, der ist ja in einer ganz normalen Tätigkeit weitergegangen. Er hat 18 Jahre lang als Zimmerermann gearbeitet. Ganz normal, wie jeder andere auch. Woher sollte der das Geld nehmen oder die Möglichkeit, uns loszukaufen? Doch plötzlich trat er öffentlich auf. Er diente nicht mehr als Zimmerermann, sondern als Prediger und Heiler. Was? Aber das genau war das Problem. Die Obersten haben das nicht für gut gefunden, dass da jetzt auf einmal einer aufsteigt, der nicht aus ihren Reihen kommt, ja, der das nicht alles gelernt und studiert hat und der jetzt hier zum Volk redet und dann auch noch Dinge macht, die man nicht erklären kann. Aber was lehrte dieser Mann überhaupt? Wir lesen dazu aus Matthäus Evangelium im 5. Kapitel, Matthäus 5, die Verse 43 und 45, bis 45. Und da spricht der Herr Jesus jetzt selber in der Bergpredigt zu dem Volk, zu den Menschen und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Seine Botschaft war, ich sage euch aber. Eine neue Botschaft, etwas, was die Menschen bis dato so noch nicht gehört haben. Und es war nicht nur eine Botschaft, die er weitergegeben hat, sondern er hat es auch gelebt, dass er seine Feinde geliebt hat und für sie gebetet hat. Er lehrte nicht nur, sondern er praktizierte das auch. Die Menschen in jener Zeit lehnten das aber ab. Was haben sie denn abgelehnt an der Lehre, die er gegeben hat? Er hat Liebe gelehrt. Er hat Barmherzigkeit gelehrt. Er hat Freundlichkeit gelehrt. Er hat gelehrt, dass man gegenseitig Anteilnahme geben soll. Er hat gelehrt, dass man sich unterstützen und helfen soll. Aber die Menschen haben das nicht hören wollen. Stattdessen hielten sie an dem fest, was sie kannten. Ehebruch, Mord, Bosheit, Lüge, Hass. Das war unter ihnen. Und sie haben seine Botschaft und ihn abgelehnt und haben gerufen, weg, weg, kreuzige ihn. Der Unglaube verwirft eine Person und deren Botschaft. Kreuzige ihn, er ist nicht wie wir, er lehrt nicht wie wir. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Gelähmte, der wäre nicht aufgestanden, hätte Gott gelobt und gepriesen, wenn das das Ende der Geschichte gewesen wäre, die Kreuzigung. Und Petrus und Johannes wären nicht in der Lage gewesen, diesem gelähmten Menschen zu helfen, außer dass sie Almosen gegeben hätten. Aber der gelähmte Mann konnte aufstehen und Gott loben und preisen, weil er völlig gesund gemacht wurde. Und das ginge nur, weil Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern weil Gott ihn auferweckt hat. Wenn Jesus nicht aus dem Toten auferstanden wäre, dann hätte es niemals diese Botschaft gegeben des Evangeliums, dann hätte es niemals einen Tag gegeben wie Weihnachten, das wir heute alle schön und gemütlich feiern wollen. Aber er ist nach der Auferstehung in den Himmel aufgefahren mit einem Ziel, nämlich vom Himmel aus zu regieren. Und er sandte seinen Heiligen Geist auf die Welt, um die Menschen, die sich an ihn festhalten, die an das Evangelium geglaubt haben, zu erfüllen. Und der Heilige Geist kam über sie und die Gemeinde ist entstanden. Und die Gemeinde hat eine Vollmacht gekriegt, einen Auftrag, dass sie hingehen soll in die ganze Welt und das Evangelium zu verkünden. Eine Vollmacht. Und die Jünger sagten in gewisser Weise auch hier in unserem Text, wir sind unkundige, unwichtige Männer. Erst uns kommt es nicht drauf an. Wir haben für uns selbst auch gar nichts zum Sagen. Es ist der Geist Gottes, der uns drängt, diese Dinge zu sagen und Zeugnis abzulegen von dem, was tatsächlich geschehen ist. Wir sagen die Wahrheit. Und dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe. Das ist in gewisser Weise so ähnlich wie in unserer Geschichte am Anfang, wo dieser Mann durch die Wüste geht und auf einmal eine Oase sieht und er auf die Oase zugeht. Und so ist die Gemeinde eine Platz, eine Oase, wo Menschen die Oase sehen können und erkennen können, dass in dieser Oase tatsächlich lebendiges Wasser gibt, wo Leben möglich ist. Und die Gemeinde gibt Zeugnis davon. Wie eine Oase, wo Bäume wachsen, wo Gras sprießt, wo es Frucht gibt und das Evangelium verkündigt wird. Aber der Unglaube sagt, das ist eine Hungerfantasie, die mir mein Inneres nur vorgaukelt. Sowas kann es nicht geben. Es kann kein Leben nach dem Tod geben. Das Wort sagt, es gibt's. Der Unglaube, er beraubt uns eigentlich unseren Segnungen, die uns Gott geben möchte. Und deswegen ist es auch eine Warnung an die Welt. Petrus und Johannes, die stehen nicht so klein vor den Obersten, sondern sie stehen mit Vollmacht vor den Obersten und geben dieses Zeugnis. Und gewisserweise sagen sie, warum habt ihr uns ins Gefängnis geworfen? Warum habt ihr uns weggesperrt? Was haben wir denn vergangen? Was war unser Verbrechen? Warum verhört ihr uns heute? Waren wir betrunken? Oder haben wir irgendwelche in Jerusalem bestohlen? Oder haben wir Menschen umgebracht? Oder haben wir ein Unfrieden in das Volk gebracht. Was ist denn unser Vergehen, dass wir hier vor euch stehen? Und Vers 9 haben wir gelesen, da heißt es, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, es geht also um gar nichts Böses, was sie getan haben, sondern es geht um eine Wohltat an einem kranken Menschen. Der Unglaube wird hier ganz, ganz schnell sichtbar. Jetzt wird offenbar, dass die Obersten eigentlich gar nichts gegen sie in der Hand haben und dass sie eigentlich etwas verfolgen und etwas einzudämmen versuchen, was gut ist. Es geht ja um eine Wohltat für einen Menschen. Es geht um eine gute Tat, die von Gott kommt. Und jetzt möchte ich mit euch Apostelgeschichte noch lesen, im 10. Kapitel. Da greift Petrus das wieder auf. Im 10. Kapitel, die Verse 38 bis 39 lesen wir. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von den Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm und wir sind Zeugen allen dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn ans Holz hängten. Hier greift Petrus das wieder auf und sagt, der Herr selber ist eigentlich nur durchs Volk gegangen und hat wohl getan. Er hat Gutes getan. Und trotzdem war es der Unglaube, der diese gute Taten und den Herrn umgebracht hat. Wegen des Unglaubens. Es ist der Segen vom Herrn selber, den er auf die Erde gebracht hat, den die Menschen Heil und Frieden geben soll, der Unglaube ablehnt. Er verwirft es. Dabei könnte der Mensch ein ruhiges Herz und ein ruhiges Gewissen vor Gott finden, weil seine Schuld vor Gott gesühnt wurde. Er könnte Ruhe nach dem eifrigen Suchen, nach dem Lebenssinn finden. Endlich frisches Quellwasser, das meinem Leben wieder Sinn macht. Er könnte Ruhe in all seinen Schwierigkeiten und Nöten finden. Es ist jemand da an meiner Seite, der mich trägt, der mich hält, der mich tröstet. Er könnte Ruhe aus all seinen Werken finden. Ich muss nicht mehr aus meiner Kraft heraus gerecht vor Gott sein. Ich habe die Gerechtigkeit Christus an meiner Seite. Er könnte Ruhe finden nach der Suche nach Wahrheit und Liebe in Gott. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er möchte, dass wir Licht haben. Aber wozu? Nun, das Licht, um sichtbar zu machen, wer ich bin, woher ich komme und wo ich hingehe. Licht, damit ich den Betrug der Welt aufdecken kann. Habt nicht lieb die Welt. Und Licht, um die Versöhnung mit Gott zu erkennen in dem Kreuzestod vom Herrn Jesus. Hat er ein für alle Mal den Preis bezahlt, damit ich gerettet werde und von der Finsternis herausgerettet ins Reich seines lieben Sohnes versetzt werde. Und um die Liebe Gottes zu erkennen. Er gibt uns das Licht, damit wir die Liebe Gottes erkennen. Dazu möchte ich noch aus Johannes Kapitel 3 mit euch lesen. Kapitel 3, die Verse 16 bis 19. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist das Zeugnis, das die Schrift uns über den Menschen gibt. Aber der Herr Jesus ist gekommen, damit wir das Licht zum Leben haben sollen. Damit das Licht uns Leben geben kann, das Leben aus Christus. Und wer dieses Evangelium ablehnt, der lehnt letztendlich die Sündenvergebung ab. Der lehnt ab, dass du das Gericht nicht auf Christus hast übergehen lassen können, sondern du musst das Gericht über dich selber gehen lassen. Und der Herr wird alle Bosheit richten. Wer glauben will, wer umkehren will, wer Buße tun will, dem wird in dem Namen Jesus Christus, dem Nazaräer, sofort vergeben, auf der Stelle. Er wird vor Gott wiederhergestellt werden und er wird das Licht des Lebens heute schon haben. Und zwar im Namen Jesu Christi. Alle anderen werden niemals in die Ruhe Gottes eingehen können. Die werden niemals für sich die starre Zeit in Ewigkeit erfahren. Zum Schluss möchte ich nochmal aus der Geschichte das letzte vorlesen, was wir gelesen haben. Eine Stunde später fanden zwei Beduinen diesen Mann, der diese Fata Morgana als Betrug empfunden hat und gestorben ist. Und dann sagen sie, kannst du sowas verstehen, sagte der eine zum anderen. Die Datteln wachsen ihm ja beinahe in den Mund. Er hätte nur die Hand ausstrecken brauchen. Und dicht neben der Quelle liegt er, mitten in der schönen Oase, verhungert und verdurstet. Wie ist das möglich? Es ist die geistliche Blindheit und es ist die Lieblosigkeit, die Bosheit, die im Menschen drin steckt, die immer Vorurteile Gott gegenüber hat und die mit Unglauben reagiert. Aber dieser Unglaube heißt es zu überwinden. Wer überwindet, der wird die Herrlichkeit beim Herrn finden. Und deswegen ist der Herr Jesus auf die Welt gekommen. Aber der Herr Jesus ist in seine Wahlheimat Nazareth gekommen und konnte in dieser Stadt nicht wirken. Und er wunderte sich über den Unglauben der Menschen. Was haben die für einen Unglaube? Er konnte nur ganz, ganz wenig wirken. Nur ein paar wenige konnte er heilen. Und selbst bei den 12, den ausgesuchten Aposteln, musste er erleben nach der Auferstehung, dass nicht alle das glauben konnte, dass Gott ihn vom Toten auferweckt hat. Da gab es den Thomas. Der Thomas war leider nicht dabei, als der Herr Jesus den ganzen Jüngern begegnet ist. Und als die Jünger gesagt haben, der Herr ist auferstanden, konnte er es nicht glauben. Er hat gesagt, wenn ich nicht selber meine Hand in die Wunden legen kann und das mit meinen eigenen Augen sehe, glaube ich das nicht. Und der Herr Jesus erscheint ihm wieder und sagt, Thomas, gib mir deinen Finger und leg ihn in meine Wunde, damit du sehen kannst. Gib mir deine Hand und leg sie an meine Seite, damit du spürst, dass ich auferstanden bin. Und er sagt zu ihm, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Amen.